Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Rechtsruck in Spanien lauten die Schlagzeilen vor der Wahl am Sonntag. Wie sich das auf die Kultur auswirkt, darüber sprechen wir gleich mit der Leiterin des Goethe-Instituts Madrid. Neugierig bleiben und reagieren. Vom besonderen Blick des Kameramanns Thomas Plehner, der jetzt verstorben ist, schwärmt die Filmemacherin Helke Messelwitz. Und im Maschinenraum des Kulturbetriebs. Wir stellen Ihnen in einer neuen Reihe Menschen vor, die oft viel zu wenig wahrgenommen werden, ohne die es aber viele Kulturereignisse gar nicht gäbe. Zum Auftakt die Stuntfrau Daniela Stein. Am Sonntag wird in Spanien gewählt und bei der vorgezogenen Wahl liegen Umfragen zufolge die Konservativen vorn, die aber, um regieren zu können, eine Koalition mit der rechtsextremen Partei Vox eingehen müssten. Die hat gerade im Kulturbereich schon mit einigen Maßnahmen gezeigt, in welche Richtung es gehen soll. Etwa in Valencia, wo Vox bereits das Kulturreferat übernommen und katalanische Zeitschriften aus öffentlichen Bibliotheken verbannt hat. In der Kulturszene regt sich Widerstand und was sich da zusammenbraut, darüber möchte ich mit Antonia Blau sprechen, der Leiterin des Goethe-Instituts in Madrid. Hallo, guten Abend, Frau Blau.
Hallo, guten Abend, Frau Gerg.
Spanien vor dem Rechtsruck, solche Schlagzeilen kann man jetzt vor der Wahl lesen. Wie nehmen Sie das wahr? Wie kommt das? Was lässt denn die spanische Gesellschaft nach rechts driften?
Also in der Tat muss ich sagen, ich selbst bin jetzt seit 2,5 Jahren hier in Spanien, dass ich Spanien als extrem progressiv, offen und modern wahrnehme. Und ich glaube, dass sozusagen unter der aktuellen Regierung es schon gelungen ist, in ganz vielen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, der Politik sozusagen wirklich avantgardistische auch Gesetze auf den Weg zu bringen, die, glaube ich, seinesgleichen suchen, gerade auch in Europa. Also deswegen ist auch ganz spannend, wie sich das dann wiederum auch im Kultur- und Kreativsektor wiederfindet. Also ich finde eben gerade auch so Themen wie Feminismus, wie auch sozusagen Fragen von Gendergerechtigkeit oder von auch sozusagen sexualisierter Gewalt, von LGBTQI, über auch soziale Ungerechtigkeiten und in Spanien natürlich auch ein wichtiges Thema ist alles, was hier so unter der Memoria Democratica zusammengefasst wird, also was wir in Deutschland wahrscheinlich thematisieren würden. Und ich finde, gerade bei diesen Themen passiert ganz viel im Kulturbereich, gerade auch im Theater. Da gibt es verschiedene auch Kompanien, die sich gerade zum Beispiel auch um die Arbeit mit Jugendlichen kümmern, um die Arbeit eben auch mit der Vergangenheit, mit dem spanischen Bürgerkrieg, die sich mit sozusagen Behinderten auseinandersetzen und die integrieren auch in die Stücke. Letztes Jahr war Spanien ja eingeladener Gast auf der Frankfurter Buchmesse und gerade auch im Literaturbereich, finde ich, gibt es ganz viele spannende, gerade auch junge Frauen, die Themen aufgreifen und sehr frisch und spannend, finde ich, auch thematisieren und insgesamt auch sozusagen in der Sánchez-Regierung, um den Bogen zurückzuschlagen. Zur Politik sind extrem viele Frauen, sind viele Ministerinnen und auch in den Ministerien super gut ausgebildete junge Frauen, was so eindrucksvoll ist. Und gleichzeitig habe ich aber eben auch das Gefühl, dass Spanien extrem gespalten ist und dass auch die politischen und gesellschaftlichen Debatten, also so war jetzt mein Eindruck, die letzten Jahre hier extrem aggressiv und aus so verschiedenen Polen oder Perspektiven eben geführt werden. Und ich glaube, diese Spaltung spitzt sich jetzt eben im Wahlkampf nochmal zu. Und nun ist es auch so, dass wir dieses Jahr ja wirklich sozusagen aus einer Wahlkampfkampagne in die nächste fallen. Ende Mai haben hier die Regionalwahlen stattgefunden auf sozusagen der Ebene der Comunidades, aber auch der Städte. Und da haben eben, also hat die Konservative, der konservative PP, Partido Popular, gewonnen an vielen Orten und ist auch viele Koalitionen in der Tat auch mit Vox schon eingegangen.
Und da merkt man da schon was von, was Sie dann für eine Richtung im Kultursektor einschlagen?
Ja, also in der Tat gibt es jetzt an mehreren Stellen, gerade in den letzten Wochen, wirklich so Vorwürfe auch von Zensur, die sowohl in Madrid selbst, wo ein Stück von Virginia Woolf, Orlando, dann nicht zur Aufführung gebracht werden konnte. In Burgos wurde ein Stück vom Spielplan genommen. Auf Mallorca gab es da auch, sage ich mal, Veränderungen in dem, was geplant war. Und was auch immer da die Gründe sind, symbolisch und symbolpolitisch sind es natürlich sehr starke Zeichen, die da gesetzt werden. Und auch so im öffentlichen Diskurs, würde ich sagen, ist vor allen Dingen Vox eine Partei, die sehr stark auch auf die Kultur eben eingeht und sagt, also es soll ganz klar eben viel mehr um nationale Identität, um Stierkampf, um so die spanischen Traditionen, um die spanische Sprache auch. Sie erwähnten vorhin Valencia und die Bibliotheken, eben die spanische Sprache gehen. Und der Kandidat von Vox hat auch gerade jetzt irgendwie vor ein paar Tagen nochmal gesagt, also wenn dann Abascal, sie würden auf jeden Fall das Kulturministerium gerne übernehmen wollen, wenn es denn dazu käme.
Und regt sich denn da schon Widerstand im Kulturbereich?
Ja, also in der Tat haben da jetzt sozusagen verschiedene Initiativen relativ schnell auch reagiert. Es war in Barcelona gerade ein Theaterfestival, das GREC, die relativ schnell da so ein Statement veröffentlicht haben. Dann gibt es auch von dem, also das ist sozusagen die Vereinigung der Autoren, die gemeinsam mit verschiedenen Theatern auch ein offizielles Statement abgegeben haben. Es hat sich so eine Plattform gegründet, so eine Organisation für freie Künste, wo eben auch ganz namhaft Künstler von Almodóvar über auch sagen Schriftsteller und alle möglichen sich relativ schnell jetzt positioniert haben, sich gegen Zensur aussprechen, sich für die Meinungsfreiheit, für die Freiheit der Künste einsetzen. Und in der Tat auch so ganz viele unserer Partner, mit denen wir sprechen, sind sehr besorgt und sagen jetzt alle, wir müssen jetzt erstmal abwarten und mal gucken, was kommt, aber sind natürlich sehr besorgt, schon jetzt nach den Auswirkungen der letzten Wahlen, aber vor allen Dingen natürlich auch auf das, was auf nationaler Ebene kommt. Auch, was man sagen muss, was in Spanien sehr stark und viel stärker auch als in Deutschland eben verbunden ist, ist, dass die Politik und die Veränderungen auch in der Politik eigentlich immer unmittelbare Auswirkungen auch auf die Besetzung der Kulturinstitutionen haben. Also selbst jetzt nach der letzten Wahl hier in Madrid, wo der PP wieder gewonnen hat und sogar jetzt stärkste, also eine absolute Mehrheit bekommen hat, weil sozusagen im Kulturbereich sich da die Personalien geändert haben, gab es sofort Auswirkungen und sofort wurden Theaterleiter ausgetauscht. Und das ist natürlich katastrophal für die Häuser selbst, weil man da natürlich überhaupt nicht mit Kontinuität oder also sozusagen was, es braucht ja einfach Zeit, ne, um auch Programme aufzustellen, mit dem Publikum zu arbeiten, mit vielleicht anderen Nachbarschaften auch zu arbeiten. Und auch für uns ist es zum Teil ganz schwer, wenn da sozusagen regelmäßig Ansprechpartner sich wandeln und auch Schwerpunkte und Themen und auch, ja klar, sozusagen Formen der Arbeit immer wieder sozusagen wechseln.
Wie können Sie sich denn überhaupt als Institution Goethe-Institut da positionieren oder darauf reagieren?
Also ich denke, was wir eben sein können, ist einfach ein Ort. Und ich glaube, der wird immer wichtiger. Schon im Moment ist es so, dass wir ganz vielen auch so kleineren, also nicht nur kleineren, sondern auch größeren Theaterkompanien einfach unseren Raum zur Verfügung stellen, um da eben auch zu proben, dass wir gemeinsam Anträge stellen, weil die eben sagen, es wird immer schwieriger und davor eben auch Angst haben, dass gerade wenn es um so Themen wie Vergangenheitsbewältigung, spanischer Bürgerkrieg etc. geht, wird es dafür sozusagen noch Räume an öffentlichen Häusern zum Beispiel geben, wo solche Themen verhandelt werden können. Und ich glaube, dass es solche Orte gibt und wenn wir dazu beitragen können, eben solche Orte, wo ich auch mal sagen würde, wo eben Aushandlungsprozesse möglich sind, ne? Wo unterschiedliche Perspektiven aufeinanderstoßen können, aber eben auch miteinander in Dialog gehen können, dann ist das wichtig. Und eben auch solche unbequemen Themen, sage ich mal, die eben auch sowas wie Dekolonialisierung, aber eben auch Klimawandel, also jetzt ganz groß gesprochen, ne? Feminismus und so weiter. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass diese Räume erhalten werden. Gleichzeitig würde ich natürlich auch sagen, Deutschland könnte da sogar noch viel stärker auch reingehen und solche Räume auch erhalten, wo wir natürlich selbst auch mit Budgetproblemen zu kämpfen haben und das sozusagen dann auch zum Teil ja also limitiert nur noch anbieten können.
Antonia Blau, die Leiterin des Goethe-Instituts in Madrid. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Blau. Alles Gute.
Danke, Frau Gerg.
Er hat an legendären Filmschulen in Babelsberg und Lodz sein Handwerk gelernt. Der Kameramann Thomas Plehner. Zu DDR-Zeiten drehte er mit namhaften Filmemachern. Vor allem bei Volker Körb stand er fast immer hinter der Kamera. Und für dessen Film Kalte Heimat erhielt Plehner 1995 das Filmband in Gold für die beste Kamera. Heute hat seine Familie bestätigt, dass Thomas Plehner schon am Samstag im Alter von 72 Jahren gestorben ist. Der Filmemacher Lothar Warnecke erklärt, warum er seinerzeit unbedingt den versierten Dokumentarfilmkameramann Thomas Plehnert für seinen Spielfilm Die Beunruhigung haben wollte, den er 1981 mit Christine Schorn gedreht hat.
Aber es ist dann so gewesen, dass den nächsten Film, den wollte ich ja versuchen, sozusagen ohne die Technologiezwänge des Studios zu machen und deshalb auch aus diesem Grund einen Dokumentarfilmkameramann verpflichtete dafür. Und das fand ich dann auch doch eine günstige Geschichte, dass wir das also mit dem Thomas Plehnert gemacht hatten, weil der brachte dann natürlich ungeheuer viel neue Elemente ein, die von einer ganz anderen Ebene kamen, als die das in den Ateliers üblich war.
Neue Elemente von einer ganz anderen Ebene brachte Thomas Plehnert also ein. Und ich bin jetzt mit der Filmemacherin Helge Misselwitz verbunden. Hallo, schönen guten Abend, Frau Misselwitz.
Guten Abend, Frau Gerg.
Sie haben ja mehrere Filme mit Thomas Plehnert zusammengedreht. Was für neue Elemente hat Ihr Kollege da gemeint? Was war das Besondere an Plehnerts Arbeitsweise?
Thomas hat selbst die beiden Fähigkeiten benannt, die ihm die wichtigsten für seinen Beruf waren. Und das neugierig bleiben und reagieren. Das klingt ganz einfach. Jetzt, wenn man das so sagt, neugierig bleiben und reagieren. Aber das, was hat ihn wirklich ausgezeichnet?
Wie hat sich das denn konkret gezeigt? Sie haben ja zum Beispiel mit ihm so Kohleträger begleitet. Was heißt das dann, wenn man so mit so Arbeitenden unterwegs ist, neugierig sein und reagieren?
Er hat ein Talent, ist Interesse. Und er hatte wirklich ein großes Interesse an Menschen, an Landschaften, an außergewöhnlichen Dingen, an Bewegung, an Licht und hat das gesehen und hat es immer wahrgenommen und hat es erkannt. Es war ja auch so, dass die Menschen, die er gedreht hat, die vor seiner Kamera waren, die haben ihm vertraut. Wenn ich ihn sah, war die Kamera für ihn eigentlich ein lebenswichtiges Organ, so schien es mir. Und es gehörte irgendwie zu ihm. Wir haben ja früher gedreht mit 35 mm, mit diesen großen Kameras, mit den Kassetten drauf. Und das waren ja im Vergleich zu heute Ungetüme. Und er hat aber diese Kameras dann auch geschultert und ist diesen Kohlenmännern gefolgt, Trepp auf und Trepp ab. Und hat so eigentlich die Schwere ihrer Arbeit fast tänzerisch dann verdeutlicht.
Sie haben ja auch den Dokumentarfilm Winter AD mit ihm gedreht. Der wird am Freitag im Autokino Zempo gezeigt. Und soweit ich weiß, haben Sie da im Autokino gedreht, weil Plehnert das vorgeschlagen hat. War er denn auch ein wichtiger Gesprächspartner und Impulsgeber für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, er war über das Sujet hinaus immer interessiert und hat sich immer mit viel Literatur auch vorbereitet. Also ich weiß das auch von Volker Köpp, dass er sehr viel gelesen hat, bevor er mit ihm zum Beispiel in den Osten, in die Mitte Europas gefahren ist und sehr viel gelesen hat und immer mehr wusste, als was dann wirklich im Film vielleicht erscheint. Also er war wirklich sehr belesen und gebildet, hat es aber nie nach vorn getragen, weil in dem Moment, wo er die Kamera hatte, hat er beobachtet, ist neugierig geblieben und hat dann reagiert.
Würden Sie sagen, dass er auch andere jüngere Dokumentarfilme mit seinem Stil geprägt oder beeinflusst hat?
Das müsste man die Jüngeren fragen, natürlich. Aber ich denke schon, dass sie ihn bewundert haben dafür, zum Beispiel für die Einmaligkeit oder die Besonderheit, wie er Bewegung geschaffen hat, also wie er geschwenkt hat. Also so zärtlich, wie er Menschen, Landschaften und die Dinge gesehen hat und in Bewegung abgelichtet hat. Ich glaube, das ist einmalig im deutschen Film. Das, denke ich, wird man so nicht wiederfinden. Und das hat natürlich dann andere auch interessiert. Das haben sie gesehen, die anderen. Und möglicherweise hat sie das dann auch beeinflusst, ja klar.
Sie waren ja auch miteinander befreundet. Wie haben Sie beide sich denn überhaupt kennengelernt?
Also ich war zunächst befreundet oder bin es immer noch mit Gudrun Steinbrück oder Gudrun Plenert Steinbrück, der Frau von Tommy, die Schnittmeisterin, und ich habe mit ihr kleine Filme gemacht, also Kurzfilme. Dann kriegte ich die Möglichkeit, also einen längeren Film vorzubereiten oder zu drehen über Frauen. Und da bin ich zu Gudrun nach Hause und habe ihr das erzählt, dass ich diese Chance jetzt bekomme. Und Tommy war im Nachbarraum. Ich hatte noch nie mit ihm gearbeitet. Und er kam dazu und hatte das gehört und sagte, also, der Film soll heißen Winter AD und er wird diesen Film drehen.
Aber ich nehme an, dass sie dann auch mehr verbunden hat als das Filme machen.
Ja, was heißt, als das Filme machen? Das bei uns gehörte oder gehört das Filme machen einfach, ist ein großer Teil unseres Lebens. Und man war ja auch wochenlang gemeinsam unterwegs. Es gab ja dann immer auch eine gewisse Filmfamilie mit dem jeweiligen Regisseur, aber oftmals waren dann auch andere beteiligte Tonleute oder Produktionsleiter natürlich auch in den anderen Projekten dann auch. Also es war eigentlich wie eine große Familie und man lebte auch während der Filmarbeit, man lebte zusammen. Das darf man nicht so unterscheiden. Also man ist nicht zur Arbeit gegangen und ist dann nach Hause und hat was anderes gemacht, sondern ja.
Die Filmemacherin Helke Misselwitz, vielen Dank für dieses Gespräch und für diese Würdigung des Kameramanns Thomas Plenert. Dankeschön.
Gerne. Danke.
Fazit.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Wir beginnen heute eine neue Serie, in der wir mal lauter Menschen auf die Bühne holen, die sonst hinter den Kulissen arbeiten, ohne die es aber das, was wir beklatschen und bejubeln, gar nicht geben würde. Etwa eine Kostümfrau, die Souffleurin, und heute zum Auftakt eine Stuntfrau. Und das ist Daniela Stein. Sie war bei mehr als 300 Filmen im Einsatz, etwa auch bei Inglourious Basterds von Quentin Tarantino. Und ich freue mich, dass sie Zeit für uns hat. Hallo, herzlich willkommen, Frau Stein.
Hallo.
Wie bitte kommt man auf die Idee, sich von Dächern und Klippen zu stürzen und durch enge Gassen im Sportwagen zu heizen, also lauter so gefährliche Sachen zu seinem Beruf machen zu wollen?
Naja, also ich finde das ja gar nicht so gefährlich. Ich denke ja, dass ich das ganz gut kann und deswegen habe ich mir diesen Beruf ausgesucht, weil ich schon relativ früh festgestellt habe, dass mir solche Sachen leicht fallen und dass ich gern alle möglichen Sportarten ausprobiere und mache und ja, dass ich halt nicht so viel Angst habe wie andere. Und dann ist das, ehrlich gesagt, auch nicht so gefährlich.
Aber ich denke mal, so ganz angstfrei darf man wahrscheinlich auch nicht sein, um halt Risiken besser einschätzen zu können. Was muss das für eine Mischung sein zwischen angstfrei und noch irgendwie vorsichtig genug?
Naja, also richtig Angst sollte man nicht haben, weil das macht einen ein bisschen unkontrolliert. Und manchmal passiert ja wirklich erst dann was, wenn man eben sich selber nicht unter Kontrolle hat. Man sollte das, was man macht, wirklich gut beherrschen und man sollte das üben. Und dann kann man das eigentlich relativ gut so machen, dass das Risiko klein gehalten wird. Wir stellen ja nicht ständig neue Weltrekorde auf, die nicht planbar sind, sondern wir machen Action, die eigentlich, naja, nicht ähnlich ist, aber schon im Großen und Ganzen ähnlich ist. Und wir trainieren das und dann kann man das Risiko relativ gering halten.
Das heißt, Sie bereiten sich auch auf Stunts richtig vor, wenn Sie sagen, Sie trainieren das.
Ja, natürlich. Also es gibt so Standardsachen oder jetzt Kämpfe, da muss man jetzt nicht speziell für trainieren, dann trainiert man diesen Kampf ein, macht eine Kampfchoreografie. Autofahren ist auch so, dass wir ein allgemeines oder ich mache ein allgemeines Autotraining. Und wenn es aber spezielle Sachen sind, wie jetzt auf ein Fahrzeug aufspringen, dann trainiert man das schon wirklich speziell für diesen Stunt.
Weil soweit ich weiß, so eine richtige Ausbildung in dem klassischen Sinn gibt es ja gar nicht. Ist das mehr so Learning by Doing?
Ja, es ist viel Learning by Doing. Es ist auch irgendwie ganz viel davon abhängig, in welches Gebiet man möchte. Also es gibt ja Spezialisten, die machen nur Motorradstunts, nur Autostunts, oder Kampfsportler, die kommen dann meistens auch eben aus der Kampfsportecke und die machen dann diese ganzen Kampfsachen. Die können dann auch nicht, eigentlich nichts anderes. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ja, insofern kommt es ganz drauf an, welches Gebiet man abdecken will. Also ich habe immer, oder ich mache eigentlich immer, bin Allrounder, das heißt, ich mache alles, weil ich an allem Spaß habe. Und das ist natürlich, da sollte man in allem eigentlich auch ganz gut trainiert sein. Aber das ist was, was man eigentlich dann von klein auf vielleicht auch schon gemacht hat. Und man kann nicht sagen, dass man irgendwann fertig ist mit der Ausbildung. Also man bildet sich bei jedem Stunt weiter, man lernt von den Älteren, aber man kann jetzt nicht sagen, dass man nach einem Jahr Ausbildung irgendwie fertiger Stuntman ist. Das ist wirklich ein lebenslanges Lernen, könnte man sagen.
Haben Sie sich denn gar nicht mal auch schon mal wehgetan oder verletzt, wo man dann hinterher denkt, ach Mensch, jetzt habe ich irgendwie doch bald mal die Nase voll davon?
Nee, also ich meine, blaue Flecken haben wir schon öfters. Ich habe mal die ganzen Oberschenkel blau gehabt bei einem Motorradstand, wo ich auf ein Auto draufgefahren bin und zu spät abgesprungen bin. Aber sowas vergisst man dann auch wieder. Also klar, Schrammen haben wir schon, aber dass man sich jetzt ständig irgendwas brechen würde, das funktioniert ja gar nicht, dann kann man den Job gar nicht machen.
Aber Sie bieten ja da schon und liefern ja schon großen Einsatz. Ist das dann nicht doch manchmal so ein bisschen ärgerlich, dass Sie gar nicht als Sie selbst erkannt werden, also dass quasi jemand anders die Lorbeeren einheimst?
Nein, eigentlich kriegen wir die Anerkennung ja am Set ganz oft, also sowohl von den Schauspielern als auch vom Team oder Regie. Und ich möchte eigentlich keine Schauspielerin sein, ehrlich gesagt. Es gibt viele Stunt-Leute, die auch gerne spielen, aber ich mache das eigentlich gar nicht so gerne. Ich bin ganz froh, dass ich da eher so im Hintergrund bin.
Und gibt es denn umgekehrt auch viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die lieber ihre Stunts selber machen?
Es gibt schon einige, aber es ist ganz oft ein versicherungstechnisches Problem, dass die das gar nicht machen dürfen, weil wenn das jetzt der Hauptdarsteller ist und der verletzt sich, dann ist natürlich der ganze Dreh vorbei. Und insofern, es gibt natürlich Sachen, die jetzt nicht so gefährlich sind, die lässt man die Schauspieler machen, aber sobald es zu riskant wird, geht es nicht mehr. Also ein Tom Cruise, der ist natürlich sein eigener Produzent, der kann selber entscheiden, was er macht, aber gerade in dem deutschen Fernsehen oder deutsches Kino, da ist es eigentlich nicht so Standard.
Und wie ist das eigentlich so als Frau in diesem Geschäft? Ich so als Laie würde ja mal vermuten, dass das schon stark männerdominiert ist und vielleicht auch noch gar nicht so lang Frauen in dem Beruf gibt, oder wie ist das?
Naja, ich mache das ja auch schon eine Weile und klar, es gab schon immer weniger Frauen, weil es eigentlich auch immer weniger für Frauen zu tun gab. Man hat immer noch damit zu kämpfen, dass den Männern mehr zugetraut wird. Also ich bin ja auch, mein Fable ist eigentlich Autostunts. Und wenn da eine Werbung ist und da werden 5 Autofahrer gesucht, dann heißt es ja nicht, dass das jetzt unbedingt Männer sein müssen. Aber da werden natürlich erstmal die Männer gefragt und dann, wenn noch jemand gebraucht wird, wird die Frau gefragt. Das ärgert mich schon und es wird auch immer noch manchmal eine Frau von einem Mann gedoubelt. Da rege ich mich auch immer auf und dann heißt es, ja, wir haben keine Frau gefunden, die das machen kann. Also es gibt schon noch Situationen, wo es ungerecht zugeht und ich merke gerade als Stunt-Koordinatorin ist es eigentlich fast noch schwieriger, sich hinzustellen und den Männern zu sagen, wie diese Action jetzt funktioniert. Das mögen die immer noch nicht so gerne.
Und gibt es denn auch eine unterschiedliche Bezahlung, also ein Gender Pay Gap?
Nee, das haben wir nicht. Da sind wir eine der wenigen Berufe, wo das eigentlich gleich bezahlt ist. Es kommt eher darauf an, was für Stunts man macht.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie machen jetzt auch Stunt-Koordination, wo Sie ein Drehbuch bekommen und dann eben am Schreibtisch festlegen, wie so eine Szene realisiert werden kann im Stunt. Fehlt Ihnen dann nicht so ein bisschen das Adrenalin, wenn Sie am Schreibtisch sitzen?
Na, ich sitze ja nicht nur am Schreibtisch, gar nicht. Also das ist ja so vielfältig. Ich überlege mir ja, wie dieser Stunt umgesetzt werden kann. Das heißt, ich teste dann Dinge, ich probe das. Ich muss mir manchmal auch überlegen, verschiedene Varianten und das dann ausprobieren. Und Ich bin natürlich auch am Set dann dabei und ich mache sowieso, wenn ich was selber machen will, dann mache ich das auch noch. Und es ist total spannend, weil das beinhaltet ganz viel. Also man muss von Physik Ahnung haben, man muss diese Erfahrung haben. Das ist eine Kombination aus digital und real. Also das ist sehr spannend, weil das geht ja von bis, wie man so einen Stunt umsetzen kann. Und ich finde es eigentlich sogar aufregender, am Set dann zu sein und es nicht selber zu machen und jemand anderen zu sagen, du machst es jetzt so. Und dann übernehme ich ja auch in gewisser Weise die Verantwortung, weil der glaubt mir das ja, dass das so funktioniert. Also das ist nicht weniger spannend, gar nicht.
Wir haben ja so einen Artikel in der Süddeutschen gefunden, wo Sie vor 25 Jahren mal gesagt haben, dass Sie mit 40 aufhören wollen und dann entweder selber Filme machen oder eine Surfschule eröffnen. Was ist denn damit geworden?
Ich träume da immer noch davon, von der Surfschule. Aber nein, man kann das wesentlich länger machen. Ich glaube, dass man dadurch, dass wenn man seinen Körper ständig solchen Extremsituationen aussetzt, kann man den auch wesentlich länger fit halten. Weil ich weiß, was ich noch kann, weil ich es halt manchmal machen muss. Ein Normalbürger, der halt nicht dazu gezwungen wird, sagt, glaube ich, viel früher, oh nee, das traue ich mich jetzt nicht mehr. Aber ich habe da erstens noch Bock drauf und zweitens weiß ich auch, dass das geht. Und dieses Fitnessprogramm, was ich halt doch permanent noch mache, auch einfach, weil es mir Spaß macht, da kann man es schon ganz schön lange rauszögern noch. Und Autostunts kann man sowieso relativ lange machen.
Daniela Stein, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank auch.
Und morgen geht's dann weiter in unserer Reihe im Maschinenraum des Kulturbetriebs mit einer Restauratorin.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thoma.
Die österreichische Schauspielerin Bibiana Zeller ist tot. Sie starb gestern im Alter von 95 Jahren, wie das Burgtheater in Wien mitteilte. Zeller erhielt 1950 ihr erstes Engagement am Theater in der Josefstadt nach einer Schauspielausbildung am heutigen Franz-Schubert-Konservatorium. Nach weiteren Stationen, unter anderem am Theater am Kurfürstendamm in Berlin, der Komödie in Stuttgart und dem Theater Bonn, kehrte sie 1972 zurück nach Wien und wurde von Gerhard Klingenberg in das Ensemble des Burgtheaters engagiert. Neben ihrer Theaterarbeit war sie seit den 50er Jahren regelmäßig auch in Film und Fernsehen zu sehen. Dem breiten Publikum war sie aus der Fernsehserie Kottan ermittelt bekannt. 2010 erhielt sie die Romy als beliebteste Schauspielerin. 1998 wurde Bibiana Zeller zur Kammerschauspielerin ernannt. Trotz ihrer Pensionierung ein Jahr später kehrte sie immer wieder auf die Bühnen des Burgtheaters zurück. Bei den Salzburger Festspielen stand sie als Jedermanns Mutter zusammen mit Peter Simonischek 2005 und 2006 auf der Bühne am Domplatz. Gegen die deutsche Rockband Rammstein werden weitere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe erhoben. Nach Recherchen von NDR und Süddeutscher Zeitung geht es dabei auch um zwei mutmaßliche Taten, die sich vor mehr als 20 Jahren zugetragen haben sollen. Eines der Opfer war damals erst 17 Jahre alt. Nadja Mitzkat.
Der Fall soll sich 2002 zugetragen haben. Die damals Minderjährige gibt an, dass Rammstein-Keyboarder Flake ohne ihre Einwilligung Sex mit ihr gehabt habe, während sie stark alkoholisiert war. Sie habe sich zunächst weggedreht, dann aber nicht weiter gewehrt. Der zweite Fall ist von 1996. Eine damals 22-Jährige soll im Anschluss an ein Konzert mit Mitgliedern der Band noch weiter gefeiert haben. Sie habe dann das Bewusstsein verloren und sei am nächsten Morgen neben Flake aufgewacht, nackt und mit heftigen Schmerzen im Unterleib. Wer dafür verantwortlich gewesen sein könnte, ist unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Die Insignien von König Otto von Griechenland sind bei Restaurationsarbeiten im Königssommerpalast Hatoi nördlich von Athen entdeckt worden. Wie das Kulturministerium mitteilte, sind Krone, Zepter und Schwert ein überraschender Fund. Die Insignien aus Gold und verschiedenen Metalllegierungen seien auch heute noch für den griechischen Staat außerordentlich bedeutsam. Sie würden nun restauriert und anschließend dem Parlament übergeben. Es residiert im einstigen Palast von König Otto am zentralen Syntagmaplatz in Athen. Dort sollen die Insignien in der Trophäenhalle ausgestellt werden. Prinz Otto von Bayern aus dem Hause Wittelsbach regierte als König von Griechenland von 1832 bis 1862. Er galt als Modernisierer und Heilsbringer in schweren Zeiten und wurde im Land verehrt.
Der belarussische Künstler und Karikaturist Aleš Puschkin hat Kirchen restauriert, Bühnenbilder und Installationen entworfen und hat sich immer wieder politisch positioniert. Deshalb wurde er im vergangenen Jahr für sein Porträt eines antisowjetischen belarussischen Partisanen wegen Volksverhetzung zu 5 Jahren Strafkolonie verurteilt. Jetzt ist der 57-Jährige auf der Intensivstation des Gefängnisses unter ungeklärten Umständen gestorben. Inga Lisengewitsch erinnert an Aleš Puschkin, der 1999 auch international bekannt wurde, mit einer Performance, die er selbst so beschrieben hat.
Ich bin dann zu der volkstümlichen Idee gekommen, eine Karre voll Mist vorbeizubringen. Auf den Mist sein Wahlplakat, das, wo Ich bin beim Volk draufsteht. Dazu das abgewertete Geld, die Handschellen, die von ihm geänderte Verfassung. Diese grün-rote Fahne, die 1995 von ihm eingeführt wurde, durch dieses betrügerische Referendum, dieses Wappen, das an ein Pferdegeschirr erinnert, das imperiale Pferdegeschirr, das uns angezogen wurde.
Für die Aktion mit dem Mist vor der Lukaschenkos Präsidialverwaltung hat Aleš Puschkin damals 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Später folgten weitere Aktionen und weitere Strafen. 2020 nahm er an Protesten gegen die Wahlfälschungen teil. Die Hämatome, die ihm von den Sicherheitskräften zugefügt wurden, hatte er im Rahmen einer Performance präsentiert. Als ein Jahr später ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet wurde, hielt er sich gerade in Kiew auf. Er ist trotzdem nach Belarus zurückgegangen. Nach seiner Ankunft im März 2021 wurde Puschkin verhaftet. Ein Jahr später wurde das Urteil gefällt. 5 Jahre Strafkolonie.
Wir können nicht einmal die Größenordnung der Repressionen in Belarus einschätzen. Uns sind aktuell 146 politische Gefangene bekannt, die Kulturschaffende sind. Die Zahl der Menschen, denen wegen ihrer Haltung gekündigt wurde, geht in die Tausende. Bei Menschen, die das Land wegen Verfolgung oder drohender Festnahme verlassen mussten oder die nach der Haft geflohen sind, kann man von Zehntausenden sprechen.
Im öffentlichen Raum ist keine Kunst möglich, die von den Machthabern als kritisch ausgelegt werden könnte. Deswegen wird sie versteckt. Sergej Budkin.
Das passiert alles im Verborgenen. Etwas reift und wird für die Schublade produziert, auch hinter Gittern. Doch es ist momentan aus Sicherheitsgründen unmöglich, im Detail darüber zu reden, was in Belarus passiert.
Exil-Belarussen auf der ganzen Welt haben Protestaktionen zur Erinnerung an Aleš Puschkin organisiert. In Belarus selbst gab es solche Aktionen nicht, denn die Menschen können sich nicht mehr öffentlich äußern, weder Künstler noch andere. Das erzählt Aleš Burakow von der Menschenrechtsorganisation Vesna.
Die Menschen in Belarus wissen heute nicht, was noch erlaubt ist und was nicht. Man weiß nicht, was passiert, wenn man ein Foto postet. Vielleicht erstmal nichts. Oder doch. Niemand weiß am Abend vor dem Schlafen, ob er nicht am Morgen vom Poltern eines Sonderkommandos an seiner Tür aufwacht. Das betrifft nicht nur politische Aktivisten. Das ist die Realität.
Zur Realität gehört auch, dass von vielen politischen Gefangenen jegliche Lebenszeichen fehlen. Aleš Burakow erkennt hier ein klares Ziel der Machthaber.
Eines der Ziele der Machthaber ist es, Menschen, die eine moralische Autorität besitzen, zu verstecken oder umzubringen oder in die Emigration zu drängen. Die Machthaber wollen, dass diese Menschen in Vergessenheit geraten, dass sie nicht in der Öffentlichkeit präsent sind, dass es keine Informationen über sie gibt. Und leider gelingt es ihnen. Das Strafvollzugssystem ähnelt einem schwarzen Loch, in dem Menschen verschwinden.
Zum üblichen Programm gehören in Belarus auch Festnahmen der Anwälte der politischen Gefangenen.
Im August 2022 wurden die Anwältin Julia Jogilewitsch und der Journalist Pavel Mazejka festgenommen. Pavel Mazejka war einer der Verdächtigen im Fall von Puschkin, doch er wurde wieder freigelassen. Später wurde er erneut festgenommen, sowie auch die Anwältin Julia Jogilewitsch.
Die Anwältin soll dem Journalisten mitgeteilt haben, dass sie wegen der Vertretung von Fällen wie dem von Puschkin ihre Lizenz verloren habe. Der Journalist soll diese Information an den Exilsender Belsat weitergereicht haben. Der Prozess gegen sie begann am Tag vor Puschkins Tod. Puschkin selbst hatte seine Urteilsverkündung vor einem Jahr zur Performance gemacht. Er zog seine Kleidung aus und präsentierte auf seinem Bauch Schnittwunden in Form eines Kreuzes.
Inga Lisenkewitsch erinnerte an den belarussischen Künstler Aleš Puschkin, der unter ungeklärten Umständen in der Haft verstorben ist. Rechtsextremismus ist eine ernste Bedrohung unserer demokratischen Gesellschaft und der Erfolg rechtsextremer politischer Kräfte, nicht nur der AfD, hat viel mit den sozialen Medien zu tun. Im Internet mobilisieren rechte Anhänger oder untergraben die Glaubwürdigkeit politischer Gegner, um nur zwei Strategien zu nennen. In Darmstadt fand heute an der Technischen Universität eine Podiumsdiskussion zum Thema statt als Abschluss einer Ringvorlesung. Einer der Teilnehmer war Professor Fabian Virchow. Er leitet den Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus, Neonazismus an der Hochschule Düsseldorf. Hallo, guten Abend, Herr Professor Virchow.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Die Frage, die diese Podiumsdiskussion aufstellt, haben wir es im digitalen Raum mit einer neuen Form des Faschismus zu tun? Die zieht ja die Frage nach sich, was unterscheidet denn diesen digitalen Faschismus von anderen Formen von Faschismus?
Ja, das ist durchaus umstritten, ob und welche Unterschiede es da gibt. Und die gängigste Begründung dafür, von einem digitalen Faschismus zu sprechen, nimmt eigentlich die Tatsache auf, dass auch die ganze Bandbreite der Akteure im Rechtsextremismus digitale Medien nutzen, die Social Media nutzen, um auf der einen Seite intern zu kommunizieren, also beispielsweise zu Veranstaltungen zu mobilisieren, diese auszuwerten, ihre Weltanschauung zu verbreiten, aber auch andere Menschen zu bedrohen. Das ist dann sozusagen eher die zweite Version, also nach außen zu kommunizieren, neue Anhängerinnen zu gewinnen und sich sozusagen in öffentlichen Debatten zu positionieren. Das ist eigentlich die gängigste Perspektive, wenn wir über digitalen Faschismus sprechen. Kontrovers wird dann diskutiert, ob wir da tatsächlich von Faschismus sprechen können. Niemand würde behaupten, dass wir hier Faschismus haben. Aber es gibt ja diesen Faschismusbegriff auch für faschistische Bewegungen, also noch bevor sie dann gegebenenfalls die Macht ergreifen bzw. historisch ergriffen haben.
Aber wird denn die rechte Radikalisierung durchs Internet verstärkt? Würden Sie das schon sagen?
Dafür gibt es starke Indizien, dass das so ist. Wir gehen davon aus, auch in der Forschung, dass insbesondere die Skandalisierung, die Emotionalisierung, auch das Freund-Feind-Denken, was in der rechtsextremen Online-Kommunikation ganz bewusst eingesetzt wird und damit auch die Logik der Algorithmen bedient wird, dass das doch in einer ganzen Reihe von Fällen zur Radikalisierung beigetragen hat, insbesondere wenn wir jetzt an relativ spektakuläre Fälle von rechter Gewalt denken, ob das der Attentäter von Neuseeland ist oder andere vergleichbare Fälle. Insofern lässt sich die Frage vorsichtig mit Ja beantworten.
Was haben Sie denn heute so für Thesen oder überhaupt in der ganzen Ringvorlesung gehört? Was waren da für neue Erkenntnisse für Sie dabei?
Also ich habe ja nur Teile dieser Ringvorlesung mitbekommen. Ich war nicht ständig da. Ich würde sagen, heute in der Abschlussdiskussion war eine spannende Diskussion die Frage, wie tiefgreifend eigentlich das ist, was wir im Moment beobachten können. Also zum Beispiel die hohen Zustimmungswerte für die AfD, aber auch die doch relativ weite und zunehmende Verbreitung von Hate Speech in den Social Media, insgesamt im Internet, dass das tatsächlich eine Entwicklung ist der letzten 10, 15 Jahre, je nachdem vielleicht auch, welche Plattform man sich da genau anguckt. Das ist, glaube ich, ein Befund, den wir heute sehr intensiv und im Detail diskutiert haben, auch an Beispielen uns vergegenwärtigt haben.
Haben Sie denn auch Ideen, was man eigentlich so rechtlich dagegen tun könnte, um das eben zum Beispiel die sozialen Medien anders zu ordnen oder eben besser gegen diese Hate-Postings und Kommentare vorgehen zu können und gegen die Vernetzung?
Also das ist, glaube ich, tatsächlich eine Herausforderung. Es gibt ja inzwischen einige Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die speziell für diese Aufgabe auch ausgebildet sind und sich darum kümmern. Das, glaube ich, ist ein wichtiges Element. Gleichwohl angesichts der großen Zahl von Tweets und Posts und so weiter ist das in gewisser Hinsicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wir haben sicherlich eine zunehmende Zahl auch von strafrechtlichen Ahndungen, von Verurteilungen, von solchen Tweets, die beispielsweise Mordfantasien artikulieren oder ganz konkrete Drohungen enthalten. Da scheint mir aber noch Luft nach oben zu sein, was die strafrechtliche Verfolgung angeht. Ich glaube nicht, dass wir neue Gesetze brauchen, weil wir haben eigentlich, was Volksverhetzung angeht, was Bedrohung angeht, ein ausreichendes Instrumentarium. Aber die Strafverfolgung könnte sozusagen umfangreicher sein und im Idealfall eben auch schnell sein, damit diejenigen, die sowas machen, nicht glauben, sie können damit sozusagen erstmal ungeschoren davonkommen und dann wird es vielleicht irgendwann eingestellt, weil eine mögliche Strafe nicht mehr im Verhältnis zu der langen Ermittlungs- und Verfahrensdauer steht. Also das, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt. Und wir müssen, auch das ist ja, Polizei ist ja Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft, müssen, glaube ich, auch auf der polizeilichen Seite die Ausbildung verbessern, um solche einschlägigen Posts möglichst rasch zu identifizieren und dann auch zu melden.
Und wie sieht das auf Ihrer Seite, auf der Seite der Forschung, der Wissenschaft aus? Genügen denn da so die Mittel der bisherigen Faschismusforschung oder würden Sie sagen, auch da braucht man andere Zugänge oder ein anderes Vokabular, um diesen Faschismus im digitalen Raum zu analysieren?
Also auch da, glaube ich, gibt es Defizite, wenn man so will, weil die, jetzt nenne ich es mal ein bisschen in Anführungsstrichen, die traditionelle Rechtsextremismusforschung ja doch stark sich mit Einstellungen beschäftigt hat, mit Organisationen, mit politischen Praxen wie Demonstrationen. Und all das ist heute ja eng verknüpft mit der Online-Realität. Und das einzunehmen erfordert, glaube ich, nochmal eine stärkere Kooperation beispielsweise mit der Informatik, also meinetwegen mit Datensoziologinnen, die auch speziell Programme schreiben können, um solche digitalen Öffentlichkeiten auch empirisch zu untersuchen, die Dynamiken dort zu verstehen, Aspekte von Netzwerkbildung nachvollziehen zu können und so weiter. Also ich glaube, auch da gibt es eine Aufgabe. Es gibt ein paar Kolleginnen, die das schon machen, aber angesichts der großen Bedeutung des Internets und der Social Media, glaube ich, bedarf es da noch größerer Anstrengung.
Professor Fabian Virchow, Leiter des Forschungsschwerpunkts Rechtsextremismus Neonazismus an der Hochschule Düsseldorf. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Abend.
Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Hans von Trotha.
Die Feuilletons betreiben eine Art Kulturgeschichtsschreibung der Gegenwart. Die Taz-Kultur besinnt sich dessen und lässt Julian Weber mit dem Technikhistoriker Miles W. Jackson über prägende Erfindungen der Vergangenheit sprechen, auch die Anfänge dessen, was Sie gerade hören, des Rundfunks. Jackson erzählt von der allerersten Übertragung 1923. Dabei wurde ausschließlich Musik gespielt. Dass man seinen Ohren nicht immer trauen kann, dokumentiert die Hörerpost von damals. Es existieren Briefe von erzürnten Hörern, die ein Streichquartett von Beethoven im Radio gehört hatten und davon überzeugt waren, da hätte gar keine Geige gespielt, sondern fälschlicherweise eine Flöte. Miles W. Jackson zitiert Schiller mit dem Postulat, Wandel in der Politik komme man am besten mit ästhetischen Prämissen bei. Würde ein sogenanntes Klassikerfasten, 15 Jahre keine alten Texte auf Deutschlands Bühnen, wie es der Regisseur Christopher Rüpping in der FAS vorgeschlagen hat, was Jakob Heiner in der Welt zitiert, würde das solche Zitate im Feuilleton auch betreffen? Der Weltautor stellt die Idee allerdings generell in Frage. Theatertexte, meint er, seien wie Speicher menschlicher Erfahrungen. Klassiker nennt man nach Jakob Heiner die Texte, die besonders viel Speicherplatz haben. Als Prigoschin den Aufstand gegen Putin probte, war es seiner Meinung nach Schillers uraltes Stück über den großen Söldnerführer Wallenstein, das plötzlich von der Gegenwart überholt wurde. Da muss man erst mal drauf kommen. Dann ist man aber nicht nur bei Schiller, den auch die Taz zitiert, sondern auch bei Putin und damit beim Tagesspiegel. Dort erzählt, was auch Prigoschin interessieren könnte, Tessa Schischkowitz eine Geschichte russischer politischer Giftmorde. Schon die Sowjets, schreibt sie, haben ihre Feinde auch im Ausland zur Strecke gebracht, um die Kritiker zum Schweigen zu bringen. Und auch Stalin hatte eine Vorliebe für Giftmorde. Der Sowjetdiktator hatte sich die Giftpraxis wiederum von den russischen Zaren abgeschaut. Inzwischen, meint Tessa Schischkowitz, stelle sich nicht mehr die Frage, ob Giftmord ein Instrument der flächendeckenden Kriegsführung des Kremls ist, sondern nur, wann das nächste Opfer zu beklagen ist. Wie wichtig Geschichtsschreibung unmittelbar in der und für die Politik ist, beschäftigt Frauke Steffens in der FAZ. Ron DeSantis will ins Weiße Haus, schreibt sie, und er will die Geschichte Amerikas neu erzählen. Für DeSantis, der nach dem College-Abschluss ein Jahr Geschichtslehrer in Georgia war, ist Geschichtsvermittlung Teil seines sogenannten Kriegs gegen Woke. Im Frühjahr blockierte er in Florida einen College-Vorbereitungskurs in afroamerikanischer Geschichte, weil darin linke, von ihm ideologisch genannte Theorien thematisiert würden. Fast 200 Bücher sind laut Presseberichten zeitweise aus Schulen, Schulbezirken oder Bibliotheken verbannt worden. Kritiker fürchten, dass sich das Lehrpersonal aus Angst um ihre Stellen selbst zensiert. Die Süddeutsche hat den Oxford-Historiker Peter Frankopan im Interview, der gerade unter dem Titel »Zwischen Erde und Himmel« nichts Geringeres als eine Menschheitsgeschichte vorgelegt hat, wobei nicht Könige und Feldherren die Protagonisten sind, sondern das Klima, das nach Frankopan die Geschichte der Menschheit viel stärker beeinflusste als bisher angenommen und das nun vom Menschen verändert wird wie nie zuvor. Seine Aufgabe als Historiker sieht er darin zu erzählen, und das zitiert er auf Deutsch, wie es eigentlich gewesen ist. Kleiner Gruß ganz nebenbei an Herrn DeSantis nach Florida. Frankopans Frage lautet, wie kamen wir vom Garten Eden zu einer Welt, die unsere Vorfahren nicht wiedererkennen würden? Wir sind die Architekten unseres eigenen Unglücks, lautet sein Fazit. Und doch endet er versöhnlich. Man sollte, meint er, die Erfindungskraft unserer Gattung nie unterschätzen. Aber wir müssen hoffen, dass wir das Gute im Menschen bekommen, nicht das Monster. Das Monster, weiß der Historiker, erscheint oft in der Geschichte. Wir sollten, gibt er uns mit auf den Weg, uns auf unsere Triumphe, auf unsere Überlebensfähigkeit konzentrieren. Na dann, versuchen wir das mal.
Hans von Trotha mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.